Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Weiterhin sind wir auf der Buchmesse in Leipzig. Ich begrüße nochmal unser Publikum und unseren nächsten Gesprächsgast Uwe Schütte. Hallo.
Hallo, danke.
So, wer sich auf dem Musikbuchmarkt ein bisschen umtut, wird irgendwann über Uwe Schütte stoßen, weil Uwe Schütte mindestens ein tolles Kraftwerkbuch geschrieben hat und ein großer Kraftwerk-Experte ist. Und dieses Mal hat er sich auf ganz anderes Terrain gewagt. Es geht um David Bowie, um das berühmte Album oder von den Fans sehr geschätzte Outside von 1995. Dieses Album hat nur einen Titel, einen Hit abgeworfen, Hello Spaceboy von den Pet Shop Boys. Das kennt man irgendwie noch, ansonsten ist dieses Album irgendwie komplett verschwunden. Aber dieses Album spielt in der Biografie von Bowie eine unglaublich wichtige Rolle. Das hast du mal ein bisschen nachgezeichnet. Merkwürdiger Untertitel, The Diary of Nathan Adler and the Art Ritual Murder of Baby Grace. Also es ist eine postapokalyptische Krimi-Geschichte, wo ein Kommissar einen Mord aufklären will. Das ist aber alles irgendwie nur nebensächlich. Du hast die Geschichte zu dem Album recherchiert. Und es geht unter anderem nach Österreich in eine Nervenheilanstalt in der Nähe von Wien, in Gugging, eine Künstlerkolonie. Und wie kommt Bowie dazu? Erzähl mal die Geschichte.
Ja, Bowie kam dazu, weil eben als, und er hatte sich ja für Outside Brian Eno geholt, und Brian Eno hatte eine Verbindung zu André Heller, und die haben ihn dann mal in Wien besucht, und dann hat André Heller gesagt, ich zeige euch mal was morgen. Dann sind sie dann nach Gugging rausgefahren, in diese, ja, so ein Pavillon, eine Wohngemeinschaft, Langzeit hospitalisierter Schizophrener, die aber eben künstlerisch tätig waren. Und das war für Bowie aus dem Grund wahnsinnig wichtig, weil er ja einen älteren Halbbruder hatte, der extrem wichtig war für seine Entwicklung, der ihn überhaupt erst ermuntert hat, Musiker zu werden. Und Terence ist schizophren geworden, hat die meiste Zeit seines Lebens eben in Londoner Anstalten verbracht und dort zwei Selbstmordversuche begangen und daneben tatsächlich auch noch einen dritten, der leider erfolgreich war. Und das war genau zu der Zeit, als Bowie mit Let's Dance Weltstar war und dann eben auch darauf verzichtet hat oder musste, auf zu der Beerdigung von Terence etwa zu fahren, weil er das nicht in so einem Medienzirkus machen wollte, was ihm auch sehr belastet hat. Überhaupt diese ganze Idee, dass er diesem Bruder nicht hat helfen können.
Was hat denn Bowie aus Gugging mitgenommen? Also ich habe ein Zitat, an dem ich hängen geblieben bin, wo er gesagt hat, it's frightening to see this honesty. Also die Künstler, die dort gemalt und geschrieben haben, die keinen akademischen oder intellektuellen gelernten Kunst-Background haben, die also einfach die Art Brut gemacht haben. Und diese Ehrlichkeit hat ihn total beeindruckt. Was hat er da mitgenommen von den Besuchen? Also erstmal natürlich die Verbindung zu seinem Bruder Terence und auch für ihn künstlerisch. Was hat er mitgenommen?
Ja, da bin ich sehr vorsichtig, so eine 1:1 Einflussgeschichte zu schreiben. Also es finden sich im Outside-Album eine Reihe von Merkmalen und Ähnlichkeiten, die auf Gugging und ich sage immer bewusst verweisen könnten, obwohl sie das allerhöchstwahrscheinlich tun. Bowie hat vielleicht weniger die Eindrücke in Gugging umgesetzt im Album als in seiner eigenen bildenden Kunst. Denn das ist auffällig, sehr auffällig. Er hat ja immer schon auch eine eben bildende, zeichnerische, künstlerische Ader gehabt. Aber um den Zeitpunkt, um den Drehpunkt dieses Besuches 94 und dann der Veröffentlichung des Albums 95, nimmt das massiv zu, dass er selber malt, zeichnet, dass er diese, was du jetzt schon kurz beschrieben hast, diese dystopische, fantastische Welt, die er in einer Art Hörstück auf diesem Album ja versucht zu evozieren, eben auch illustriert oder Elemente daraus nimmt. Der Minotaurus etwa spielt da eine bestimmte Rolle. Und dann gibt es einen Haufen Minotaurus-Grafiken, Bilder und so weiter und so fort. Also das ist, und Bowie hat auch in dieser Zeit angefangen, sehr stark, viel stärker als zum Rest seiner ganzen Lebens, Bilder zu kaufen, auf Auktionen Bilder zu kaufen. Unter anderem dann auch später Bilder der Gugginger Künstler. Der
Gugginger Künstler, genau. Also ich fand das insofern interessant, weil die Leidensgeschichte der Patienten dort in Gugging konterkarierst du mit den Kapiteln zu Bowies Leben. Und das passt aber ganz gut zusammen, weil man sich erstmal vielleicht ein bisschen auch in seine eigene Angstwelt und Gedankenwelt reinversetzen kann. Die große Geschichte mit dem schizophrenen Bruder, also das schwebt immer irgendwie mit beim Lesen. Und ich fand das unglaublich beeindruckend, wie das beides irgendwie auf merkwürdige Weise miteinander zu tun hat und sich bezieht.
Ja, wie gesagt, ich wollte das nicht so eins zu eins, aber indem man das nebeneinander stellt, wird das sehr evident und sehr klar, dass das ein, und was Bowie dann ja auch immer in Interview-Statements bestätigt hat, für ihn halt natürlich auch ein Urlaub aus diesem Gefängnis des Starseins, des Popstarseins bedeutete, Menschen gegenüberzutreten, die gar nicht wissen, wer er ist oder was er macht.
Sieht man auf den Fotos übrigens auch, ganz beeindruckend.
Genau. Dass,
du hast eben ihn erwähnt als Kunstsammler. Das war zum Beispiel eine Sache, die mir als Gelegenheitsfan gar nicht bewusst war. Nach seinem Tod ist eine offenbar sehr, sehr große Kunstsammlung von Bowie versteigert worden. Also er hat lebenslang gesammelt. Wofür hat er sich interessiert und was waren da so die Impulse, nach denen er gesucht hat?
Das war mir, also so ungefähr wusste ich das schon auch, aber das war für mich eben auch neu, als ich in die Recherche betrieben habe für das Buch, da genauer reinzugucken. Und er hat jetzt eben nicht unbedingt gesammelt, was man denken würde. Er war ja wahnsinnig reich, logischerweise, durch den musikalischen Erfolg, hat jetzt aber nicht große, teure, bekannte Namen gekauft. Die fehlen völlig. Er hatte zum Beispiel nichts von Andy Warhol. Er hatte auch nichts von, der mir gefällt, Francis Bacon als naheliegenden britischen Maler. Er hat sich eben auch in der Tat sehr auf englische Kunst konzentriert, bisschen auch irische. Hat einfach nur Bilder gesammelt, die ihm gefallen haben. Wobei, er hatte, muss man auch natürlich dazu sagen, denn man neigt ja auch immer so schnell dazu, Leute wie Bowie zu idolisieren. Der hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, dass er sich da groß umgucken konnte auf dem Kunstmarkt, sondern er hatte zwei Beraterinnen, die sozusagen nach seinen Vorgaben, die wussten, was er ungefähr wollte, ihm dann Sachen vorgestellt haben und gezeigt haben. Und wenn er dann das wollte, musste er ja natürlich nur mit dem Finger drauf tippen und dann haben die sich darum gekümmert, dass die das ersteigern und rüberkriegen und einlagern und bla bla bla. Also, insofern ist das natürlich auch so ein bisschen auch ein Luxus eines Popstars, der genug Geld hat. Aber ich fand eigentlich noch interessanter, dass Bowie selber dann eben auch so viel Kunst selber gemacht hat und dass diese Kunst, die er gesammelt hat, eben auch so gewisse Ähnlichkeiten aufweist zu den eigenen Arbeiten, die er gemacht hat. Das fand ich eben auch eine der interessanten Entdeckungen bei meinen Recherchen.
Aber wir haben eben vor der Bühne kurz davon geredet, es gab ja einen tollen Bowie-Film, Moonage Daydream, der auch versucht, sich nicht systematisch ihm zu nähern, sondern auch über einen sehr assoziativen Zugang. Das hast du ja auch versucht. Warum ist das eigentlich der Königsweg, das eben nicht durch Systematik, sondern durch Sprünge zu machen, weil er ja auch so schwer zu fassen ist für...
Genau, weil Bowie einfach viel zu schwer zu fassen ist, weil es natürlich auch schon genügend, musikjournalistische Biografien gibt, die das halt von A bis Z, also von Anfang bis Ende, durchexerzieren das Leben, weil das der Standardwerk ist. Und ich wollte ein Essay schreiben, ich wollte eben ähnlich so ein Film, wie dieses Filmexperiment von Moonage Daydream, Dinge assoziativ aneinanderstellen, schauen, wie die sich verbinden und immer nicht so sehr drauf beharren, das ist jetzt so und ich weiß das und ich behaupte das, sondern eben auch dem Leser und der Leserin das überlassen, die Verbindungslinien zu ziehen und nicht alles von vornherein so zu erklären. Ich schreibe etwa über diese Biografie von dem Bruder, ohne zu sagen, dass das der Bruder von Bowie ist. Mhm. Die Fans wissen das eh, die richtigen. Die anderen merken es dann so 5, 6, 7 Seiten später. Und das war mir wichtig. Also nicht jetzt im großen literarischen Sinne ein fiktionales Werk zu schreiben oder das zu fiktionalisieren, aber dann doch auch mit literarischen Mitteln an den Essay ranzugehen.
Und wie geht es dir als Autor? Bist du ihm näher gekommen? Hast du jetzt ein neues Bild von ihm? Das war ja auch eine lange Beschäftigung.
Ja, na klar. Also das ist ja für mich da auch immer der eigentliche Reiz am Bücher schreiben, dass man eben mal ein paar Monate Zeit hat, sich selber zu konzentrieren auf ein Thema und vieles Neues herauszufinden. Und das bringt einen ja auch selber weiter.
Es ist wirklich hochspannende Lektüre. Uwe Schütte, Sternenmenschen, Bowie in Gugging mit Fotos von Christine de Grancy, die diese Besuche von Bowie 94 dort nochmal dokumentieren in der Nervenheilanstalt mit den vielen Künstlern aus Gugging. Ich bedanke mich sehr. Uwe Schütte, bei Starfruit Publications ist das Ganze erschienen, 248 Seiten. Danke fürs Zuhören, danke für den Besuch.
Danke.